Das Angenehme bei Filmen, wenn der Regisseur dabei ist, ist ja immer, wenn die Filme aussehen, dass so gut wie keiner aufsteht und geht. Ich persönlich nervt das immer, wenn ich im Kino bin, wenn während dem Abspann schon 2/3 des Publikums gehen, da könnte ich platzen, aber ich bin ja Traditionalist. Okay, Peter Heller, 2 Fragen vorneweg. Es gab keinen Kommentar in dem Film. Warum, weshalb? Ich vermute, dass da eine Idee oder eine Story dahinter steckt. Und eine 2. Frage direkt, dann Raum frei für die Diskussion. Macht der Peter Heller von heute oder von 2011, 2012 andere Filme wie der Peter Heller von, keine Ahnung, 1978, 79?
Ja, hoffentlich.
Hier antworten oder darüber?
Das geht nicht.
Wieso war das? Geht.
Geht, okay, dann nehme ich das. Gut, natürlich, hoffentlich macht er andere Filme. Also von der, nicht jetzt unbedingt inhaltistisch, aber von der Art und Weise und von dem Weg. Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich versuche, immer wieder irgendwie das Handwerk auszuprobieren und was anderes zu machen. Also das kann ja gar nicht angehen. Natürlich, es gibt ja so Rezepte, wo ich weiß, ja, der Film, der war sehr erfolgreich, dann mache ich das beim nächsten genauso, die Methode. Das wäre grauenhaft, da kann ich eigentlich gleich ans Fließband gehen. Das will ich gar nicht.
Warum kein Kommentar im Film?
Ja, bei diesem Film, ja, weil ich einfach möchte, dass das Publikum selber ein bisschen nachdenkt und nicht irgendwie Rezepte und Vorgaben bekommt und Interpretationshilfen. Es stimmt ja nicht, dass da gar kein Kommentar ist. Also nicht nur, dass die Montage selber ein Kommentar ist, sondern es ist natürlich auch so, also das Montieren und Entscheiden, was drin bleibt und in welcher Reihenfolge, das ist ja eine Arbeit über Monate und das ist ja so gut wie ein Kommentar natürlich, weil ich entscheide ja, wie die Wirklichkeit ist, die auf den Zuschauer trifft und der sich damit dann beschäftigen soll. Aber es ist ja auch teilweise im Off praktisch, also die Stimmen werden ja ins Off gelegt, das heißt also über weitere Bilder, man sieht ja nicht nur den babbelnden Kopf, sondern dazu werden ja Bilder wieder verwertet und in Zusammenhang gestellt und das ist ja auch eine Art Kommentar. Also es ist ja nicht so, dass da, es ist kein klassischer journalistischer Kommentar da oder es ist kein auch essayistisch subjektiver Kommentar da, das stimmt.
Fragen, Bemerkungen, Kritik oder zu erschlagen. Wenn jemand ein Mikro möchte, kann ich gerne kommen.
Sind dann, wir zufrieden?
Dann haue ich noch eine Frage rein, dann könnt ihr noch ein bisschen nachdenken. Sie haben in dem Film hier relativ, ich sag mal, traditionelle Afrika-Bilder gezeigt, wie sie oft üblicherweise zu oder über Afrika gezeigt werden. Land, 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 Dorf und weniger jetzt. Ein paar wenige waren dabei, aber in der Regel kaum städtisches Leben. Warum?
Ja, das hängt natürlich mit den Fallstudien, die wir gedreht haben, zusammen. Ich habe sehr wohl sehr viel in Städten gedreht, also als Recherche, weil ja auch andere Fallstudien vorgesehen waren in Ghana und so weiter. Aber als ich mich dann entschlossen habe für diese 3 Beispiele, oder es ist vielleicht ein 4. dabei, ein bisschen angedeutet, wenigstens das mit der Baumwolle, so als Auswegsmöglichkeiten, dann war klar, das ist ländlich. Und es ist natürlich auch so, dass Afrika, zumindest so wie es heute ist, zur Hauptsache vom Landwirtschaft und vom Land lebt und die Menschen auf dem Land leben. Die Städte wachsen natürlich enorm und das ist nochmal ein komplexeres, nochmal ein ganz anderes Gebilde mit ganz eigenen Entwicklungsvorgaben. Aber wir haben uns jetzt in den 3 Fallstudien bewegt auf dem Land und deswegen sind eigentlich nur, man ahnt es vielleicht, die Köpfe der Interpreten, der Experten, der afrikanischen Experten, die sitzen dann oft schon in der Stadt, klar.
Das ist ein Mikro.
Profit rausziehen. Das ist nur ein ganz großes Problem weltweit.
Das ist ja keine Frage, oder? Das ist Ihre Hypothese, ja, gut.
Ja, was soll man denn machen? Ich meine, die Bilder am Anfang, wo sie Nahrungsmittel runterwerfen auf die Armen, so, wenn man sie jetzt selber groß werden lassen will, ohne Entwicklungshilfe, heißt es, dass aber ohne diese Lieferung sicher jeden Tag noch mehr Leute in Schwierigkeiten geraten, gesundheitlichen. Soll man sich erstmal einen Teil lang, so wie ein Kind, soll erstmal sich die Finger verbrennen und sollen noch mehr verhungern, bis sie den Wandel geschafft haben, bis sie alleine stehen können.
Also
eine Lösung, die hungern zu lassen. Also
ja gut, der Einstieg vom Film hat ja mit Entwicklungshilfe nichts zu tun. Das ist Nothilfe, das ist Katastrophenhilfe. Da muss man schon klar unterscheiden. Also Entwicklungshilfe hat mit Katastrophenhilfe, wo ein Noteinsatz, ich meine, jetzt könntest du sagen, sonst wäre das Entwicklungshilfe, was jetzt gerade vorgestern oder was passiert ist in Nordbayern oder so, wo da Leute ertrunken sind und wo jetzt praktisch da also alle möglichen Helfer auftauchen und so. Das ist was ganz anderes als das, was dann systematisch eingeleitet wird mit solchen Großprojekten, wo man Leuten Versprechungen macht und die aus ihrem gewohnten Umfeld, das möglicherweise nicht so ganz entspricht den Vorstellungen der Regierung oder so, also ich das Beispiel von Mali mit diesem künstlichen, wunderschönen See, der da entstanden ist, dem Deutschen See. Die Leute haben ja eigentlich vorher einigermaßen okay gelebt, aber dann gab es eben Entwürfe, die Städte brauchen Strom und die Leute, denen könnte man zwei Ernten andrehen und andichten, was dann nachher überhaupt nicht funktioniert hat. Es gab bei diesem Projekt Manantali, gab es mehrere Stufen von Versprechen und davon wurde keines eingelöst. Erst 21 Jahre später wurde im Giftschrank des GTZ, der ausführenden Bundesbehörde praktisch, der Bundesfirma, wurde die Studie freigegeben, woraus kam die Evaluierung dieses Projektes, dass die ein völliges Versagen war, viel weiter noch als der Film das hier behauptet. Aber ich will nur, es wird hier am Anfang der Einstieg über die Katastrophenhilfe gemacht, weil das Beispiel der Turkana, also dieses an dem Turkana-See in Kenia, im Norden von Kenia, an der Grenze zu Äthiopien, weil das eben zeigt, wie aus einer Nothilfe, aus Dürrekatastrophen eine Entwicklung eingeleitet wurde, eine vollkommen absurde, weil wie ich zu Recherchen dahin kam und ich konnte das nicht fassen, ich habe gedacht, das wären Fotomontagen, als mir eine Entwicklungshelferin Bilder geschickt hatte von dieser Riesenfabrik zwischen diesen Schilfhütten da, der Turkana, das fand ich ja, das muss ich ja irgendwie ein etwas dümmlicher Hollywood-Regisseur ausgedacht haben, habe ich erst gedacht, aber es war alles Wirklichkeit und Wahrheit. Und sowas entsteht dann daraus und das ist der Prozess, also wo die Entwicklung eingeleitet oder Fehlentwicklung eingeleitet wird. Wohlgemerkt, nicht nur durch die Schuld, das ist ja das Wichtige bei dem Film, weil er ein bisschen irritierend ist, weil er zeigt auch die Mitschuld natürlich der afrikanischen Eliten vor allem. Ja? Also diese Fabrik da zum Beispiel in Kenia, diese Fischfabrik, diese norwegische, die war so geworden, weil es natürlich bestimmte Architekten, die wahrscheinlich auch mit der Regierung unter einer Decke steckten in Nairobi, weil die sich vorgestellt haben, wir müssen da jetzt was richtig Großes draus machen. Und dann wurde das immer idiotischer und die Norweger vor lauter Angst, sie könnten als Rassisten bezeichnet werden, haben sich nicht getraut zu widersprechen und haben weiter bezahlt.
Okay, kurz dahin, also Sie kommen noch ran und dann du. Noch kurzer Hinweis, was mir noch eingefallen ist zu diesem Talsperren oder Staudammbau, besser gesagt, das ist in etwa genau das Gleiche, was in diesem Land, in Deutschland, um die vorletzte Jahrhundertwende stattgefunden hat mit diesem, ich nenne es Irrsinn des Talsperrenbaus. Da gab es die gleichen Versprechungen, Wasser für alle, für die Landwirtschaft, Wasser für die Haushalte, Wasser für die Industrie und Strom für alle eingehalten und auch noch dazu in dem Fall die Regulierung fürs, in Sachen Hochwasser. Damit es kein Hochwasser mehr gibt, ne? Plus Elektrizität. Und alles das hat von wenigen Ausnahmen abgesehen, vielleicht vom Strom im Großen und Ganzen nicht stattgefunden. Aber Sie hatten eine Frage.
Ich wollte noch schnell was ergänzen, ja, zu dieser Geschichte, so, mit Talsperren, weil da gibt es so ein ganz komisches Verhältnis. Und zwar in den 50 Jahren Unabhängigkeit hat die Bundesrepublik 50 Großprojekte in Talsperren gebaut, in südlichen Ländern, nicht nur in Afrika. Und die genau von diesen Begleiterscheinungen der Fehler, das ist ja nicht das Erste, was man hier sieht an dem Beispiel Manantali, das ist nur besonders absurd, ich kann es auch noch ausführen, aber 50 Projekte, das hängt natürlich zusammen, weil sie Spezialisten sind in Kraftwerkstechnik, die ganzen Turbinenbau und so weiter, der Siemens und so, das steckt dahinter, das ist alles ein ganz großes Geschäft.
Ja. Okay, zwei Fragen, eins. Na, eins, zwei, gibt es noch jemanden, den ich übersehen habe? Die ich übersehen habe? Sorry, also en bloc dann die Fragen, bitte.
Wie sehen denn Film die gleiche Struktur von Entwicklungshilfe aus verschiedenen Ländern? Grundsätzlich europäische, sieht man ein paar japanische Hilfe.
Andere Frage auch, ja.
Man spricht ein bisschen über die Sowjetunion-Hilfe. Die Frage ist, wie ist aktuell die Lage in Afrika? Ist diese Hilfe von überall so? Gestern habe ich eine Sendung über China gesehen. Ist die gleiche Struktur, wiederholt sich die gleichen Muster oder gibt es andere?
Ja, also es gibt... Moment,
wir nehmen noch die Frage von dir noch gleich dazu.
Ich habe eine Frage. In dem Film sah man ja so einige kritische Stimmen.
Wissen Sie, ja, ich möchte mal erstmal auf das antworten. Also wir haben das zum Beispiel in Mali gedreht und ich habe es dann ganz schnell weggelassen. Weil das ist natürlich so, wenn Sie sich entscheiden für ein Projekt, das vor 30 Jahren gebaut wurde, dann können Sie ganz sicher sein, dass der jetzige Minister sich natürlich davon distanziert. Also die winden sich ja nicht nur heraus aktuell, sondern über sowas, da bieten sie ihm ja geradezu einen Lauf an. Also das hat gar keinen Sinn gehabt. Und ich fand das ja auch dann, also weil man das kennt schon, diese ganzen Kompliziertheiten, die Diplomaten dann einführen. Ich wollte mir das mal sparen und wollte eigentlich nur die Aussagen der Betroffenen und dann der berührten Experten oder sowas gegenüberstellen. Also das war dann schon Absicht. Wobei manche ja davon Entwicklungshelfer sind. Also der Hauptkommentierende, Simbo Keita, der so Deutsch spricht auch, das ist ja eigentlich ein Entwicklungshelfer, ein Einheimischer, ne? Jetzt habe ich einen Faden. Was war die Frage dort?
Ja, wie es aktuell heute ausschaut.
Ach so, Japan, das kann man China nicht verallgemeinern, natürlich aktuell. Aktuell ist es so, dass natürlich so jemand wie zum Beispiel die Norweger sind gebrannte Kinder, die gehen sehr vorsichtig vor mittlerweile. Bei der Bundesrepublik kann man das nicht sagen. Die machen nur dann in Lateinamerika, machen sie halt ihre Investitionen mit Großprojekten und nicht gerade in Afrika, wobei in Sambia und Namibia laufen gerade auch so Großprojekte, aber sie machen es dann natürlich nicht in Mali und so. Das hat auch andere, nämlich strategische Bedeutung und Zusammenhang, dass sie es nicht tun. Und die Chinesen sind natürlich ein Spezialfall. Also ich meine, wir scheren uns plötzlich um die Chinesen, weil jeder Scheiß, den wir hier haben zu Hause und so, Entschuldigung, da steht darin Made in China oder sowas. Aber wo sollen denn diese armen Chinesen die Rohstoffe hernehmen? Also haben sie sich dem reichsten Kontinent, den es wahrscheinlich überhaupt gibt, zugewandt, nämlich Afrika, und fingen da an, den Leuten ohne Skrupel, ohne egal, ob Diktatur und so, eben ohne irgendwelche Vorschriften, ihre Geschäfte zu machen und zu investieren. Das ist ja auch alles gar nicht so neu. Als ich 1978 oder 77 war das, zum ersten Mal in Dar es Salaam zu Dreharbeiten war, für einen Film über Baumwolle, dann war das so, dass wir gewohnt haben, weil das die billigste Möglichkeit war, in so einem Eisenbahnerwohnheim. Und da wohnten wir mit Nordkoreanern und Chinesen zusammen. Die Nordkoreaner durften mit uns gar nicht reden, die Chinesen haben sogar für uns gekocht und haben sich gefreut, dass es uns schmeckt. Und das waren alles Arbeiter, die Tansam-Bahn gebaut haben. Also eine Bahn, die praktisch das Kupfer aus Sambia, was das reichste Kupferland ungefähr, mit Ausnahme vielleicht von Kongo, wo es aber immer aus politischen Gründen schlechter funktioniert, der Export, zur Küste eine Bahn gebaut haben, wie in der Kolonialzeit, damit sie das wegschaffen können. Und es wurde kompensiert, die haben ihnen eine